Radio Superfly im Gespräch.
In einem Interview erklärte Musikwissenschaftler Hubert Gauvin, wie sehr Streamingdienste, vor allem Spotify, die Popmusik verändert haben könnten. In seiner Untersuchung stellte er fest, dass sich die Intros der Chartmusik in den letzten 30 Jahren stark verkürzt haben, von rund 23 Sekunden auf nur noch 5 Sekunden im Schnitt. Kurz gefasst, die Welt wird sekündlich schneller, sodass allen und allem weniger Zeit bleibt, für sich zu werben, wodurch das auf den Punkt kommen, eine immer stärkere Ausprägung erfährt. Ein Track mit einem zu langsamen Aufbau wird vermutlich vom gemeinen Musikhörer geskippt, während ein Track, der sofort startet, weitergehört wird und die Aufmerksamkeit bündelt. Ob das alleine schon die Popmusik nachhaltig verändert hat oder ob es auch andere Gründe dafür gibt, das möchte ich in einem Gespräch herausfinden. Und mit wem sollte ich sonst sprechen als mit Eberhard Forcher? Hallo Eberhard.
Hallo, grüße dich.
Eberhard, du hast Jahrzehnte Musik begleitet, beobachtet, mitinitiiert. Fühlst du dich manchmal wie ein musikalischer Archäologe?
Naja, Archäologe ist
jetzt vielleicht zu alt, ne?
Ja, das ist vielleicht zu viel gesagt. Aber natürlich, ja, ich habe selber angefangen, Musik zu machen, 1979, dann natürlich relativ schnell Plattenlabel gegründet, auch Plattenvertrag dann gekriegt von einer großen Firma. Damals muss ich wirklich sagen, wir waren ja sozusagen auch nicht Mainstream von vornherein. Wir sind ja eigentlich aufgestanden, Rudi Nemetschek und ich, wir haben ja auch das Schalter-Label gegründet und unsere Vision war sozusagen, ein Gegenmodell zu finden für den normalen Austropop. Und das war auch nicht so einfach, wie das heute oft im Rückblick dargestellt wird. Also dort dann einen Plattenvertrag zu kriegen bei einem großen Major, ja, da musstest du schon irgendwie auch was liefern, was Hand und Fuß hat. Mhm. Aber in der Folge, dann waren natürlich auch zum Beispiel gerade unsere Künstler waren doch eigentlich sehr erfolgreich, auch in den Radios gespielt worden. Und im Zuge dessen plötzlich hat sich der Markt geöffnet. Da war der Steffen Friedberg, das war der Chef der BMG, ein Sir allererster Güte, der dann tatsächlich aus einer inneren Mission heraus tatsächlich dann auch Künstler gesigned hat, nachdem wir ein bisschen die Türe geöffnet haben, die also überhaupt am Markt im Prinzip keine Chance gehabt haben. Aber die haben dann zumindest Veröffentlichungen gehabt und ja, die Panzerplatte und was weiß ich, auch was der lang Geld eingesteckt hat in den Hansi Lang, da war also auch noch eine Persönlichkeit in der Plattenfirma da, die also tatsächlich was bewegen hat können. Mhm. Heute, und da kommen wir jetzt langsam irgendwie auf den Punkt, das sind ja mehr nur mehr sozusagen Bürokraten in den Plattenfirmen. Also gibt es ja wenige noch, die eine klare Vision haben. Geht es nur um Zahlen? Mhm. Was schaut am Schluss aus? Die Deals mit Spotify sind ja bei den großen Labels alle unter Dach und Fach und die profitieren auch am meisten. Mhm. Und Spotify tatsächlich, und das, was du erwähnt hast, das fällt mir natürlich schon lange auf, dass die Intros immer kürzer werden. Die Aufmerksamkeitsspanne der Hörer, aber ich merke das auch zum Beispiel beim Fernsehen. Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist einfach viel, viel geringer. Wenn mich zum Beispiel auch im Fernsehen oder auch bei Netflix, ich habe Netflix mittlerweile abbestellt, weil mir das zu mühsam ist und dann schaue ich kurz ein und denke mir, das interessiert mich nicht, bin schon wieder beim Nächsten. Das ist etwas, was auf Spotify genauso ist. Ich bin nicht so wahnsinnig oft auf Spotify, aber wenn, dann merke ich halt auch, ja, wenn mich das nicht gleich innerhalb von 10 Sekunden, vielleicht 20 Sekunden anspricht, dann bin ich weg. Und auf der anderen Seite sehe ich drinnen wieder eine große Chance eben für Produktionen, die auf das alles scheißen. Die einfach von vornherein sagen, ich mache die Musik, die ich machen will. Und wenn dazu notwendig ist, ein 3-Minuten-Intro, wunderbar. Das bin ich. Und ich habe schon ein bisschen das Gefühl, es gibt wieder eine Sehnsucht auch nach dem Nicht-Normierten. Ja? Nach dem freien Musizieren. Yeah. Das auch wirklich aus der Seele kommt, von innen herauskommt und sich keinen Vorgaben da unterwirft. Yeah. Ich persönlich, bei mir merke es halt schon, ich kipp da viel mehr in das rein momentan.
Du hast jetzt schon ein paar Sachen eigentlich beantwortet. Ich möchte nochmal anknüpfen mit dem, wo du gemeint hast damals, wie du angefangen hast und dass es auch nicht so einfach war, einen Plattenvertrag. Aber weil du auch das Thema Austropop angesprochen hast, ich meine, da ist auch das Wort Pop, um das es sich jetzt bei unserem Themenschwerpunkt dreht. Popmusik. Also letztendlich kann man sagen, begonnen hat das alles eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo Big Bands mit Swing in den 20ern, 30ern, wo man auch Radiosender hatte, die das populär gemacht haben. Aber springen wir nochmal in die Ende 70er, Anfang 80er. Hat man damals aus Österreich heraus, weil man natürlich ja gar nicht so viel Information hatte wie heutzutage, hat man damals versucht, ein bisschen international, vielleicht nicht nachahmen, würde ich nicht sagen, aber so ein bisschen internationale Strukturen, die in der Popmusik vorgeherrscht haben, auch nach Österreich zu kopieren, Sprichwort Radio Plays etc., hat man da deswegen vielleicht auch so ein bisschen dieses Austropop stärker gemacht, weil man ja logischerweise bei uns geblieben ist, wohl wissend, dass viele einfach auf Deutsch gesungen haben und der Markt natürlich kleiner war.
Naja, im Prinzip war es so, wir haben uns natürlich schon, und ich glaube, da spreche ich für viele, die damals Musik gemacht haben, natürlich hat man sich am internationalen Markt orientiert, auch an den Produktionen. Wir hatten ja alle unsere Lieblingsbands und Lieblingsinterpreten von Elvis Costello bis Clash, was auch immer. Und das natürlich beeinflusst dich dann auch in der Art, wie du dann irgendwie die Musik anlegst. Ja? Über Radio Airplay, über Radio Play, da haben wir uns nicht viel Gedanken gemacht. Wir haben halt unsere Sachen gemacht und haben halt gehofft, dass das vielleicht irgendwie bei Ö3 unterkommt. Und wir hatten ja zumindest zweimal das Glück, dass wir ein entsprechendes Airplay gekriegt haben. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Früher ist es halt wirklich so gewesen. Und da kommen wir wieder zum Pop zurück. Ja, populär. Populär hast du nur werden können, wenn du zum Beispiel hier bei uns in Österreich auf Ö3 gespielt worden bist. Als Pop.
Ja. Ja.
Also es gab natürlich die Regionalsender und die haben halt ihre Schlager und Volksmusik gespielt, aber als Pop, ja, da warst du auch für drei angewiesen. Mhm. Als andere hat eigentlich nicht zählt. Mhm. Das hat sich natürlich jetzt verändert. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob sich das zum Guten verändert hat oder nicht. Heute ist halt doch so, erstens einmal die Produktionsmöglichkeiten haben sich natürlich verbessert. Jeder kann daheim im Schlafzimmer mit einem Laptop eigentlich wirklich einen geilen Sound produzieren. Jeder kann veröffentlichen, kann ein eigenes Label gründen, ohne was Gott wie viel Aufwand. Ja, das erhöht einmal prinzipiell oder sagen wir theoretisch die Chance auf mehr Popularität. Aufgrund meiner Beobachtungen bezweifle ich das sehr, dass das für ein Gros der Acts tatsächlich der Fall ist. Also es gibt natürlich die herausragenden, die machen auch über Spotify wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Kohle, aber der Rest, da befürchte ich, das ist eher Sackgasse.
Man spricht ja auch ganz gerne davon heutzutage, dass es einfacher geworden ist, sich zu zeigen. Das mag natürlich durch Social Media stimmen, vor allem junge Musikerinnen und Musiker konzentrieren sich auch gar nicht mehr auf einen klassischen Weg, sondern es gibt TikTok-Stars, die man außerhalb von TikTok überhaupt noch nie gesehen hat und trotzdem haben sie ein unglaubliches Publikum. Glaubst du aber schon auch, weil das nach draußen natürlich immer so klingt, ja, das kann ja jeder, aber wenn man sich anschaut, wie viel und wie leicht es geworden ist, Musik zu machen, wie du gerade gesagt hast, und auch wie viel es gibt, muss man sich ja eigentlich auch schon wieder denken, ja, es ist ja gar nicht so leicht, weil du hast ja noch viel mehr Leute neben dir, die dasselbe machen wollen. Ja. Weil damals könnte ich mir vorstellen, es gab schon eine Szene, aber sie war ja überschaubarer. Und man muss auch sagen, in Österreich, man kannte sich mehr oder minder. Es war so ein bisschen eine Bubble. Heutzutage hast du ja die ganze Welt als Konkurrenz. Das heißt, es ist gar nicht einfacher geworden, heute bekannt zu werden, oder?
Du musst da im Prinzip auch dein Alleinstellungsmerkmal suchen und hoffentlich finden.
Braucht man das immer noch?
Ja, natürlich.
Ja, ja.
Weil sonst wirst du dort irgendwie gerade in dieser riesigen Masse an Veröffentlichungen, ich weiß nicht wie viel, ich glaube Millionen Veröffentlichungen, aber ich glaube da ist Suno auch mit einbezogen und dann sind wir dann gleich beim nächsten Thema. Da rauszustechen, das geht nur mehr, indem du tatsächlich dein Alleinstellungsmerkmal hast. Und das war auch das in meinen 10 Jahren Arbeit für den Eurovision Song Contest. Wenn ich mit Künstlern geredet habe, das war immer, also von meiner Seite her, immer die Message, ihr müsst, also bleibt bei euch, ich bin ja auch aus dem Grund auf euch zukommen, weil ich euch ganz besonders finde und weil ihr tatsächlich eine eigene CI-Show habt, bleibt der treu und sucht euch darin aber tatsächlich auch noch vom Song her ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Dann wären wir schon, sonst ist es nicht immer gelungen, manchmal schon, letztes Jahr ja. Und ich glaube, das ist auch für den ganz normalen Popmarkt immer noch ausschlaggebend. Mhm. Weil, wie gesagt, jetzt kommt noch dazu Suno, ja. Ich weiß nicht, die haben wirklich einen Ausstoß von also wirklich, glaube ich, das sind sechsstellige Zahlen pro Tag, Songs, ja. Und ich will das jetzt noch nicht von vornherein verteufeln, da sind teilweise geniale Sachen auch schon rauskommen. Aber da wird es halt dann noch schwieriger. Weil ich meine, die saugen erstens auch noch wahnsinnig viel Kapital ab bei Spotify, weil mittlerweile ist ja da fast jeder dritte Song dann AI hergestellt.
Ja.
Und und es setzt, glaube ich, auch dann irgendwann einmal, also wird eh sehr schnell gehen, auch die herkömmliche Musikherstellung ziemlich unter Druck. Weil ich meine, und ich kenne mich ein bisschen aus, ich meine, ich experimentiere da auch ein bisschen herum. Die Möglichkeiten sind da so dermaßen groß. Das hat sich. Das ist eine der ganz, ganz großen Veränderungen und das werden wir erst so richtig spüren in ein, zwei Jahren. Ja.
Thema AI kommen wir gleich. Ich wollte noch mal kurz etwas ansprechen, weil wir ja von Jahrzehnten sprechen, ab dem Zeitpunkt, wo du auch selber aktiv Musik gemacht hast und auch durchaus populär geworden bist, bis heute. Was mir auffällt, ist, dass du zu und da spreche ich so ein bisschen diese Generation-Konflikte, die es oft gibt. Ne? Also man belächelt immer gerne die jüngere Generation, ja, das war aber wahrscheinlich immer so, oder ja, früher, dieses Wort früher, ja. Und heute, das ist ja alles nichts mehr etc. Du gehörst, glaube ich, und ich nehme an, das siehst du ähnlich, du gehörst zu den Leuten, die das nicht so sehen, die wohlwissend den Respekt haben vor vielen Dingen, die maßgeblichen Einfluss auf die weitere Entwicklung auch von Popmusik gehabt haben. Aber du warst immer jemand, der nach vorne geschaut hat, der gesagt hat, was gibt's jetzt? Was gibt's vielleicht nächste Woche? Was gibt's nächstes Jahr? Das heißt, du hast auch großen Respekt vor dem, was jetzt junge Musikerinnen und Musiker, die vielleicht von anderen so ein bisschen, ja, so belächelt oder nicht ernst genommen werden. Aber du warst immer einer, auch mit deiner Arbeit durch den ESC, der gesagt hat, hey, nein, also das hört ja nicht auf. Gute Leute gibt es ja immer.
Also nicht nur Respekt, sondern auch große Freude. Also wenn ich zum Beispiel dann wieder neue Bands oder neue Acts entdecke, die wirklich tatsächlich ein Statement liefern, ja, da freue ich mich wahnsinnig. Ja. Und ich bin natürlich immer, vielleicht jetzt immer so viel wie in den Jahren zuvor, weil natürlich auch das Angebot ja immer größer wird. Ja. Und es ist wirklich so, manchmal ich mach irgendwie mein Laptop auf und schon schneidet es mal wieder irgendwelche neuen Sachen irgendwie ein und ich denke, wow, das ist geil, wow, das ist so geil. Und jetzt undenkst da, interessanterweise durch einen Falter-Artikel, weil die Band habe ich davor gar nicht kennt, Katatropic, gab es eine schöne Rezension im Falter.
Yeah.
Und dann sehe ich, die spielen die Woche im Borgi und bin dorthin und tatsächlich, die haben mich umgehauen. Ja. Also das ist wirklich, das ist so großartig. Und den Namen habe ich davor noch nie gehört gehabt. Ja. Und solche tauchen aber jetzt ständig auf.
Ja.
Und das Schöne für uns mit unserem Zugang auch zu Soulmusik, immer mehr Bands auch, die in diesem Terrain sich jetzt sozusagen beweisen.
Und das in Österreich.
Ja.
Ja.
Und das ist zum Beispiel etwas, das hat es davor nicht so in dem Maß gegeben.
Ja, das ist auch etwas, was ich, also Österreich hatte immer bestimmte Szenen, wo sie ganz stark waren.
Genau.
Natürlich war immer so ein bisschen ein Lokalkolorit, das war immer wichtig in Österreich. Ich bin jetzt nicht, muss ich ehrlicherweise sagen, ich bin nicht der allergrößte Fan dieses Lokalkolorits, weil immer so ein bisschen eine Stimmung, die mich so ein bisschen manchmal noch runterzieht, bei all der Poesie, die oft in Texten ist. Aber ich war immer so der Mensch, der so ein bisschen so aufbauendere Musik gesucht hat. Und ich stelle fest, dass sich das, also Österreich hatte immer einen ganz guten Auftrag, wenn es um elektronische Musik ging oder um klassisches Singer-Songwriting. Jetzt kommt man tatsächlich drauf, dass auch im World-Music-Bereich, im R&B-Bereich, auch im Soul-Bereich, auch in einem sehr klassischen Soul-Bereich, sich wahnsinnig viel tut. Und vor allem junge Musikerinnen und Musiker wahnsinnig großen Wert auf Authentizität legen.
Ja,
obwohl sie aus der Steiermark, aus Oberösterreich oder aus Vorarlberg kommen, aber trotzdem sagen, hey nein, ich möchte eigentlich so klingen wie die aus Brooklyn oder aus San Francisco.
Ja, in den Köpfen, glaube ich, ist man dann gar nicht mehr so lokal, sozusagen.
Das wollte ich sagen, ja.
Sondern man ist ja, die ganze Welt steht an ja offen, auch über online, überall. Und das ist das Schöne und das beneide ich die junge Generation auch. Da gibt's keine Grenzen. Mhm. Und deswegen, wieso sollte man sich jetzt nur über das definieren, auch musikalisch, wo man halt da zufällig aufgewachsen ist? Das hat auch seine Berechtigung natürlich, aber es gibt eben wunderschöne Beispiele, eben wie gesagt Steiermark, ein sehr gutes Bundesland für Musik in der Richtung und dass Sladek jetzt tatsächlich international anfängt zum Greifen, das ist natürlich ein großer Erfolg für die Band und ich vergunne sie aus ganzem Herzen, weil und die habe ich immer geklappt und war eigentlich dann immer sehr frustriert, wenn ich gesehen habe, Teufel, ich meine, ich war bei einem Konzert vor 2 Jahren, ich meine, da waren wir 30 Leute dort im B72, glaube ich, mittlerweile ist es ein bisschen besser, aber da muss man halt auch, man muss auch den Mut haben, wie gesagt, zu dieser Authentizität und man muss einfach auch, man muss einen langen Atem haben. Mhm. Und viele Bands, die schaffen es halt dann nicht, also als Solo-Künstler vielleicht geht es noch eh, aber wenn du sozusagen eine Gruppe bist, ja, der eine, der heiratet dann, den interessiert das nicht mehr, auch weil nichts weitergeht in Wirklichkeit. Das
auch ist finanziell, das.
Ja,
natürlich.
Ja, die müssen alle nebenbei arbeiten, weil geht gar nicht anders.
Ja. Ja, bei der Band Sladek, weil du sie angesprochen hast, ist natürlich auch etwas, was sie nicht ungeschickt machen, dass sie gleich innerhalb ihres Kreises sich auch noch aufsplitten. Ja? Also die Lebensgefährtin vom Bandleader hat ihr eigenes Projekt Tiny.
Das ist also das, auch super.
Genau, also weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass die auch mittlerweile so, hey, wir probieren aus. Ja. Dann gab es gleich Remixe von teilweise bekannten Elektronikmusikern. Also das sind Sachen, ich glaube, man hat von Beginn an auch, also obwohl sie sich soundtechnisch in einer kleineren Welt bewegen wollen, absichtlich, gedanklich sind sie aber sehr breit aufgestellt. Und weil du gesagt hast, ja, keine Grenzen mehr heute, die Welt steht einem offen, ist das vielleicht ein großer Unterschied in der weiten Welt der Popmusik im Vergleich zu den 70ern, zu den 80ern, dass man damals zwar schon auch vielleicht Leuten nachgeäfft hat, ja, es wollten viele, wollten Queen sein oder David Bowie, aber haben dann trotzdem einen Markt, einen österreichischen oder vielleicht gerade mal einen Dach, einen deutschsprachigen Markt vor sich gehabt. Ist das ein wahnsinniger Gamechanger gewesen für die Popmusik, dass man sagt, hey, es ist eigentlich egal, woher du kommst. Und tatsächlich ist es so, bei manchen Artists, man weiß teilweise gar nicht, woher sie kommen.
Genau, und das ist ja wirklich unerheblich. Ich sehe das zum Beispiel für den Superfly Yachthafen. Ich stoße immer mehr auf Künstler aus Asien, ja, von den Philippinen, Thailand, überall her, Singapur und davor noch nie gehört und die machen so großartige Musik und das ist schon schön. Also ich finde das schön, weil natürlich manchmal fließt dann auch ein bisschen was von dem kulturellen Background auch noch mit rein. Also generell ist es schon so, früher war es halt die Kommunikationswege waren halt sehr eingeschränkt. Du hast gehabt halt ein paar Musikzeitschriften, über die hast du halt irgendwie orientiert.
Ja.
Natürlich, man hat immer ins Ausland geschaut und letztendlich wollte man auch dorthin.
Ja.
Bei uns war es so, also ich hatte ja dann einen Vertrag mit Virgin Deutschland, ja. Und wir haben dann auch, wir haben große Sendertourneen gemacht mit Minisex und Hansi Lang. Da war halt das Problem. Damals waren die noch nicht so weit, dass die auch sowas sozusagen annehmen hätten können. Wir haben ja doch irgendwie alle unseren eigenen Touch irgendwie gehabt. Also am ehesten noch habe ich mir gedacht, dass es für Minisex gelingen wird, aber denen ist auch nicht gelungen. Also es war nicht so einfach. Mhm. Und waren auch sehr verkrustete Strukturen. Das hat sich auf jeden Fall zum Besseren gewendet.
Aber natürlich alles auch schnell da, aber kann auch schneller wieder weg sein. Ne? Also die Kurzlebigkeit nimmt niemanden aus, ist vielleicht das auch so ein bisschen ein Unterschied, weil ich das ja auch beobachte. Sagen wir mal, beginnend mit vielleicht den 70ern, wo wirklich popkulturelle Revolutionen stattgefunden haben und heutzutage sind es teilweise eher noch feine Evolutionen vielleicht, die halt aufpoppen, aber so richtig radikale Einschnitte in einer auch in der Popmusik, ich möchte jetzt vielleicht Punk als Beispiel hernehmen, ja, das ja eigentlich gar nicht als Popkultur gedacht war, wohl im Nachhinein betrachtet weiß man, okay, da war auch natürlich viel Marketing im Spiel und ne, dieses ganze Fashion drumherum, man hat da schon bewusst mit der Provokation gespielt und bewusst gesagt, hey, das wird jetzt populär und es war ja auch ein unglaublicher Hype, aber mir fällt dann danach eigentlich noch Hip-Hop ein, ja, und danach vielleicht noch Grunge, ein bisschen, ja, aber so richtig, wo man wahrscheinlich für ewig davon sprechen wird. Weißt du, auf was ich hinaus will? Punk. Also, es sind ja heute immer noch Bands, die sagen, wir sind eine Punk-Band. Ne?
Ja, da gibt's
oder wir sind ein Hip-Hop-Act.
Da gibt es auch noch welche, ja, wo ich sage, ja, das ist auch hier für das Hier und Jetzt, hat es immer noch seine Berechtigung. Also gibt's ja auch in Österreich ein paar ganz gute Bands. Was wollte
ich
davor sagen?
Aber ich meinte eher, ob sowas noch möglich ist, etwas Revolutionäres.
Naja, also revolutionär würde ich es nicht bezeichnen, aber etwas, was schon sozusagen auch in den Verkaufszahlen und Streamingzahlen also extreme Veränderungen gebracht hat, ist halt K-Pop. Ja? Mhm. Also K-Pop,
ist ein gutes Beispiel.
Das ist unfassbar, was die für Zahlen vorweisen können. Ja. Und der Hype, der da drum entstanden ist, ich meine, das ist musikalisch jetzt nicht was gut wie ein großes Statement. Ja. Das ist halt auch aus allen Genres ein bisschen was zusammen und dann schon, sie haben schon sozusagen eine eigene Form gefunden. Aber das ist jetzt nichts Innovatives oder irgendwas, was tatsächlich was gut, was bewegen wird. Mhm. Außer bei den Menschen, denen das halt sehr gefällt.
Das ist ein Milliardenpublikum, muss man sagen.
Ja, eindeutig.
Was man natürlich auch beobachten kann, was wir auch hier bei Radio Superfly sehr gerne beobachten, wir haben eine Serie mit Superfly um die Welt, wo wir angeblich Orte, die vielleicht nicht jeder am Schirm hat, ein bisschen näher porträtieren. In unserer aktuellen Ausgabe ist zum Beispiel Nigeria das aktuelle musikalische Bild. Auch das hat sich, glaube ich, also Nigeria ist nicht mehr das Land in Westafrika, das weit weg ist, sondern das ist so omnipräsent und viele der Musiker leben natürlich in London, in Paris oder New York, aber haben eine wahnsinnig starke nigerianische Company. Das ist jetzt nur ein Beispiel, Südafrika ist auch ein gutes Beispiel, wo sich innerhalb des Landes eine so große Szene etabliert, die aber aufgrund von Social Media auch international fruchten kann. Das ist wahrscheinlich etwas, wo man heute sagt, hey, Social Media, vielen Dank.
Ja, und was ich sehr schön finde, und das am Beispiel von Katatropik, war das sehr schön zu sehen, wie sich dann sozusagen Einflüsse aus anderen Kulturen richtig homogen und harmonisch einbinden lassen in den eigenen Sound. Mhm. Also bei den Katatropik war es schon so, was mich am Anfang schon angesprochen hat, waren diese Afro-Gitarren-Licks, aber die waren nicht einmal, das war nicht original übernommen, aber die Idee hat offensichtlich etwas ausgelöst, dass die in diese Richtung einmal sich ein bisschen entwickelt haben. Das gefällt mir sehr gut. Und wenn man natürlich auch hört, dass irgendwie Latin-Einflüsse in bestimmten Segmenten durchschlagen, das freut mich irgendwie.
Glaubst du, dass eine Generation, die in unserem Jahrtausend geboren wurde, jetzt Musik macht oder anfängt, dass sie die von Haus aus offener sind, weil sie einfach so viele Möglichkeiten der Einflüsse haben, die man vielleicht in den 70ern, die auch du als Jugendlicher nicht gehabt hast. Du hast dir halt was aussuchen müssen und hast in diesem Bereich einfach gearbeitet. Aber ich nehme mal stark an, deine Latin- oder Westafrika-Einflüsse als Jugendlicher waren überschaubar.
Naja, du wirst lachen, ich habe relativ viele, ich habe sicher gehabt, damals noch im Weinot in der Otto Bauergasse, habe ich mir gekauft, hat irgendjemand offensichtlich seine ganzen Afro-Platten irgendwie dort.
Da hast du Glück gehabt.
Und da habe ich wirklich, da habe ich 30 oder 40 und das habe ich eine Zeit lang wahnsinnig gern gehört. Ja.
Aber da warst du jetzt auch schon älter.
Da war ich schon ein bisschen älter.
Ja. Und, also ich spreche wirklich von einer, wenn man sich anfängt, musikalisch zu sozialisieren. Jeder wächst da auf einmal mit Charts oder mit irgendwas und dann irgendwann fängt das an. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, man muss sich entscheiden. Also so wie ist es mir gegangen. Für was entscheide ich mich jetzt? So.
Also das Problem ist so, also diese Offenheit und auf alles Zugriff zu haben, das kann auch natürlich auch überfordern. Mhm. Also das finde ich war früher ein bisschen einfacher. Da hast du halt irgendwie die großen Acts gehabt, die jedes Jahr ein Album rausgebracht haben und fangen wir an bei den Beatles und so weiter. Das hat mich natürlich auch musikalisch alles beeinflusst. Dann ist sehr schnell der Soul dazugekommen und auch meine ersten DJ-Versuche, die waren natürlich da von Rare Earth und Undisputed Truth und was immer. Das war relativ einfach, das war überschaubar und vor allem auch mit meinen finanziellen Möglichkeiten, ich konnte halt nur bestimmen. Und das ist heute halt durch das, dass du auf alles Zugriff hast, ich glaube, das überfordert manche auch. Und ich sage noch was ganz Wesentliches dazu, das war bei mir natürlich auch so der Fall und das ist bei vielen Bands, die dann später erfolgreich wurden, so, die fangen alle an, manchmal sogar wirklich als komplette Laien, die bringen sich selber irgendwie sozusagen erst die Instrumente bei und es entsteht dabei etwas aus diesem aus diesem Vorlauf heraus, dass die einfach nicht mehr kennen, als wie sie da, also war bei uns so, ich meine, ich glaube, ich 4 Griffe kennt auf der Gitarre und habe mit den 10 Songs geschrieben schon einmal.
Ja.
Also wie gesagt, wenn du jetzt aber natürlich, wenn du schon sozusagen eine Ausbildung hinter dir hast oder was immer, dann wirst du leichter tun, die musikalisch vielleicht ein bisschen zu orientieren und zu sagen, ich würde mich lieber dort positionieren, aber das war ja zum Beispiel, oder ist immer noch für viele gar nicht möglich, weil die fangen einfach an, aber die haben natürlich auch Vision, die haben natürlich auch, die wollen entweder Krach machen, ja, das ist ja legitim, ja, und oder Neues, was auch immer, oder sie tasten sich halt langsam an das heran, was sie vielleicht tatsächlich schon als Vision im Kopf haben. Aber ich glaube, einfacher ist es heutzutage nicht.
Ich weiß nicht, wer es ist. Irgendein Popmusiker hat gesagt, ich bin nur deswegen so erfolgreich geworden, weil ich kein guter Musiker bin. Ja. Also umso besser man ist, umso schwieriger denkt man einfach. Weißt du, was ich meine? Also in der Popmusik glaube ich schon, man muss ja auch manchmal ein bisschen einfach denken. Deswegen hat sich der Jazz so populär er ist, aber in der Popmusik nie durchsetzen können, weil man einfach zu viel gedacht hat, zu viel wollte. Pop ist ja auch einfach gedacht, ohne jetzt die Qualität damit schmälern zu wollen, weißt du, was ich meine? Aber weil du gesagt hast, 4 Akkorde, naja, da kommt eine Band eine ganze Karriere lang aus.
Ja.
Ne? Also, ich möchte keine Bands jetzt nennen.
Stages Pro zum Beispiel.
Ich möchte niemanden nennen.
Das war nur 3 Akkorde.
Sonst laufen wir Gefahr, hier irgendjemanden noch zu dissen oder so. Nein, das wollen wir natürlich nicht machen. Nein, das hat ja auch alles seine Berechtigung.
Ist ja legitim, außerdem der Erfolg spricht ja dafür.
Also absolut. Ich möchte nicht da von Trio jetzt auch noch als Beispiel hernehmen. Also manchmal muss man sehr einfach denken, um Wirkung zu zeigen. Und vielleicht ist manchmal das Rezept, ich reduziere mich auf absolut nichts.
Wollte gerade sagen, vielleicht ist es immer beim besten Mal gar nicht zu, also vielleicht gar nichts zu denken, sondern mal zu spüren, wer bin ich, was will ich, was habe ich denn da in mir drinnen, was kann ich raushalten, da brauche ich nicht viel nachdenken, einfach mal schauen und dann beobachten, ob das tatsächlich sozusagen im Verbund auch mit anderen Gleichgesinnten möglich ist, daraus irgendwie sozusagen ein Gefäß zu schaffen, wo man dann tatsächlich seine ganze Kreativität dann reinlegen kann. Also, aber wie gesagt, ich glaube nicht, das ist sicher nicht einfacher geworden.
Was wir auf jeden Fall abschließend beobachten können, es gibt, wenn wir jetzt von Popmusik sprechen, also von Musik, die viele Leute da draußen ansprechen kann, aufgrund des Bekanntheitsgrades, es gibt unglaublich viel. Was wir auch bei Radio Superfly natürlich auch gerne nach draußen bringen, denn das ist oft das große Missverständnis gewesen bei vielen Leuten. Wir sind per se kein Soul-Sender in Bezug auf eine Musikrichtung Soul, sondern wir sind ja ein Sender, der eine Stimmung erzeugt, die die Seele berührt. Und da ist natürlich sehr viel klassischer Soul, R&B dabei, aber wir lieben natürlich auch Popmusik, weil wir wissen, dass es wahnsinnig großartig gibt. Deswegen haben wir uns jetzt auch dazu entschlossen, diesen Superfly Pop Channel zu machen, wo man einfach auch mal mitsingen kann. Auch das ist ja nicht verkehrt.
Ich finde das eine großartige Idee und tatsächlich irgendwie auch auf die App jetzt nur mehr Bedacht zu legen, ist also sicher für die Zukunft kein schlechter Zugang.
Eberhard, ich könnte natürlich noch stundenlang mit dir weiter plaudern. Für heute sage ich vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.